Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute hören Sie die Berufungsgeschichte von Schwester Jolanta Golkowska. Sie ist steiler Missionsschwester, das heißt Dienerin des Heiligen Geistes. Am ersten Donnerstag im Monat betet die Kirche besonders um geistliche Berufe. Und ich freue mich, dass wir an diesem Gebetstag ein Lebenszeugnis, eine persönliche Berufungsgeschichte hören, wie Gott heute die Menschen anspricht, mit denen er einen besonderen Plan im Leben hat. Die Osterzeit geht auf das Pfingstfest zu, auf das Fest des Heiligen Geistes. Und daher haben wir eine Ordensschwester eingeladen, deren Gemeinschaft sich Dienerinnen des Heiligen Geistes nennt. Im Volksmund sind sie vielleicht besser bekannt unter dem Namen Steiler Missionsschwestern. Ein Orden, der vom heiligen Arnold Jansen gegründet wurde. Aus dem Haus in Steil in den Niederlanden ist sie jetzt mit uns verbunden. Grüß Gott, Schwester Jolanta.
Hallo, grüß Gott und ich grüße herzlich alle Zuhörer.
Ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, über so etwas Persönliches auch zu sprechen, über Ihre eigene Berufungsgeschichte, wie Gott Sie geführt hat zum Orden hin. Wir sind gespannt jetzt auf Ihr Lebenszeugnis.
Okay, vielleicht zuerst mal ein bisschen ein Wort vorab zu sagen. Wahrscheinlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen hören, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Schon mein Name, Jolanta Golkowska, sagt das auch. Ich bin in Polen geboren und aufgewachsen. Dort bin ich auch in den Orden der Steiler Missionsschwestern eingetreten, war dann einige Zeit in Österreich und erst seit 2008 lebe und arbeite ich in Steil. Schon in Österreich habe ich Deutsch gelernt als Fremdsprache. Ich kann zwar die Sprache ziemlich gut, so meine ich, aber es kann sein, dass da und dort einige grammatikalische Fehler vorkommen. Dafür bitte ich um Verständnis. Jetzt zu meiner Berufungsgeschichte. Ich bin eben geboren und aufgewachsen in Polen in einer sehr behüteten Atmosphäre. Ich habe einen Bruder, der ist 2 Jahre älter als ich. Und wir waren eine sehr und sind immer noch eine sehr katholische, traditionelle Familie, wie halt das in Polen oft der Fall ist. Und meine Eltern haben gesorgt für unsere religiöse Erziehung. Vor allem war das meine Mutter. Und ich denke, so im Hinblick auf meine Berufung ist meine Kindheit zwar sehr normal verlaufen. Ich habe gelebt wie alle anderen Kinder auch, aber doch da oder dort gab es vielleicht die einzelnen Erfahrungen oder Erlebnisse, die ich jetzt so im Nachhinein als wichtig deute für meine Berufungsgeschichte. Und das war zum Beispiel meine Frühkommunion. Meine Mutter hat sich entschieden, mich und meinen Bruder zu der Frühkommunion zu schicken. Das ist so eine besondere Art, würde ich fast sagen. Normalerweise gehen die Kinder mit 9 Jahren und wir durften mit 6 Jahren schon zur Erstkommunion gehen. Wir konnten da gar noch nicht lesen und meine Eltern haben uns auf die Erstkommunion vorbereitet. Und meine Mutter hat mir dann immer gesagt, dass es etwas sehr Besonderes ist, etwas sehr Besonderes, dass Jesus in mein Herz kommen möchte und kommt, während das Herz noch so klein ist. Ich habe das dann schon auch verstanden als eine besondere Liebe oder Auserwählung. Wir konnten nicht lesen und meine Mutter hat mir gesagt, nach der Kommunion, ich kann zum Beispiel Jesus danken dafür, dass er in mein Herz gekommen ist. Weil das ist ein besonderes Geschenk. Ich habe das wie ein 6-jähriges Kind verstanden, aber auf der anderen Seite habe ich das sehr ernst genommen. Für mich war klar, dass Jesus in mein Herz kommt. Dann seit dieser Zeit, also seitdem ich dann 6 Jahre alt geworden bin, war selbstverständlich zum Beispiel, dass wir jeden Sonntag zur Messe gehen. Der Sonntagvormittag war für die Heilige Messe reserviert eigentlich. Und auch oft, also jedes Jahr in der Adventszeit, im Mai oder im Oktober, da waren wir öfters täglich auch in der Messe, wo der Rosenkranzgebet war oder auch Maiandacht. Das war auf der einen Seite sehr normal, aber auf der anderen Seite habe ich das immer so mit großer Freude gemacht, vielleicht so. Und dann natürlich so besondere Zeit im Hinblick auf meine Berufung ist die Jugendzeit. Das war eine sehr, sehr entscheidende Lebensphase. Und vor allem habe ich eine Jugendgruppe kennengelernt, die war in meiner Heimatgemeinde. Ich war damals 14 Jahre alt. Diese Jugendgruppe hat mich sehr fasziniert. Das war eine der nachkonziliaren sogenannten neuen Bewegungen, das heißt Licht-Leben-Bewegung, eine typisch polnische Bewegung. Diese Bewegung ist auch hat diese Besonderheit, dass sie integriert war in das Leben der Pfarrgemeinde. Wir haben uns in den Pfarrräumen getroffen, haben Bibel gelesen, wöchentlich, vor allem die Sonntagslesungen. Wir haben überlegt, was die Bibellesungen mit unserem Leben zu tun haben. Einmal im Jahr haben wir dann auch Jugendexerzitien im Rahmen dieser Bewegung gehabt. Und für diese Jugend war immer ein Kaplan zuständig, ein Priester, der immer dabei war. Wir konnten mit ihm sprechen, ihm Glaubensfragen stellen. Und ich denke, diese Zeit war sehr wichtig, weil da hat sich auch mein Glaube entwickelt oder vertieft. Gleichzeitig muss ich aber dazu sagen, dass es nicht nur fromm zuging in der Gruppe. Wir haben auch Ausflüge und Partys gefeiert. Also wir waren ganz normale Jugendliche, obwohl einfach unser Leben hat sich doch in der Kirche oder an der Kirche abgespielt. Und als ich da zu dieser Jugendgruppe kam, bei einem der ersten Treffen habe ich schon so einen Satz gehört: Gott liebt dich und hat einen Liebesplan, einen Plan für dein Leben. Ist zwar nichts Außergewöhnliches, weil man immer und oft hört, dass Gott dich liebt. Und doch, damals habe ich das so verstanden, oh, Gott liebt mich und hat einen Plan. Und dann hieß es, dieser Plan, wenn man diesen Plan findet, das ist der Weg zum Glück schlechthin. Da habe ich mir gedacht, als 14-jähriges Mädchen, boah, da musst du einfach diesen Plan finden. Dann hieß es auch in der Jugendgruppe, um den Plan auch zu finden und zu leben, ist es wichtig, dass man auch das eigene Leben Jesus anvertraut. Was ich natürlich mit allem Ernst und Eifer gemacht habe, das klingt vielleicht jetzt im Nachhinein ziemlich ernst. Und das habe ich auch damals wirklich so gemeint, obwohl auf der anderen Seite, das war dem Alter entsprechend ernst. Als 14-jähriges Mädchen, ich war einfach fasziniert für Gott, fasziniert für Jesus, Glaube und Kirche. Und wenn der Weg zum Glück einfach der Plan Gottes zu finden ist, den Plan Gottes zu finden ist, dann hieß es für mich klar, einfach das zu finden und das zu leben. Natürlich war es mir dann erst später klar oder immer mehr klar geworden ist mir, dass den Plan Gottes zu finden gar nicht so einfach ist. Und mit der Zeit habe ich dann auch ganz normal gelebt, wie alle Jugendliche auch. Ich habe dann den Gedanken, den Plan Gottes für mein Leben zu finden, nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Hin und wieder kam dann die Frage, was könnte denn Gott von mir wollen oder möchten? Aber auf der anderen Seite, weil das eben so schwer war, zu finden, habe ich mir gedacht, naja, eigentlich hätte ich eine Rechtfertigung, wenn ich sozusagen heirate, weil ich den Plan Gottes nicht gefunden habe. Dann habe ich vor Gott so eine Rechtfertigung, so nach dem Motto, lieber Gott, du hast mir anscheinend nicht deutlich genug gezeigt, was du denn von mir möchtest, deshalb kann ich beruhigt heiraten. Und im Grunde lag das auch nahe, weil letztendlich ja, heiraten, Kinder kriegen, Familie haben, das waren so die klassischen Träume und Wünsche der Jugendliche. Und wie gesagt, ich war sehr, sehr durchschnittlich in meinem Jugendalter und Ordensleben schien mir schon etwas ganz Besonderes, fast Außergewöhnliches. Ich dachte mir, das Ordensleben, also dass das mein Weg sein könnte, da habe ich mir dann mit der Zeit gedacht, nee, dafür bist du zu gewöhnlich, zu normal. Dafür hat Gott bessere Menschen. Ja, das dachte ich, das ist sogar arrogant, sowas zu denken. Und als ich dann 15 Jahre alt war, das ist bei uns in Polen die Zeit, wo man sich dann entscheiden muss für eine Weiterbildung, entweder eine Berufsschule oder man geht aufs Gymnasium, wo man das Abitur machen kann. Und ich hatte in der Schule ziemlich gute Noten, aber ich war damals in dieser Zeit nicht so besonders fleißig und ich habe mich für Berufsschule entschieden und zwar für eine Metzgerausbildung. Man sieht mir gar nicht so an, wenn man so mit mir im Kontakt ist, live, aber mein erster Beruf ist wirklich Metzger. Und ich erzähle das jetzt Ihnen, weil gerade im Kontext der Berufung, meiner Berufungsgeschichte, ist diese Episode nicht unwichtig, weil Metzger ja ein typisch männlicher Beruf ist. Und ich dachte mir, wenn ich dann in Zukunft eine Familie gründe, brauche ich kein Abitur, dann werde ich sowieso nicht mehr studieren können. Ich habe ja ein auch sehr klassisches Familienbild und Familienleben sah ich auch als eine mögliche Berufung. Und deshalb habe ich mir gedacht, naja, wenn der Gottesplan für mich ist, Familie zu gründen, dann brauchst du nicht studieren. Dann mache ich diese Metzgerausbildung. Und ich wollte eigentlich da in dieser Gruppe einen zukünftigen Mann suchen. Und diese Metzgerschule war natürlich eine sehr geeignete Umgebung, weil in meiner Schulklasse waren 24 Jungs und 4 Mädchen. Und da war die Auswahl der potenziellen Zukunftspartner natürlich entsprechend groß. Ja, weil mir allerdings muss ich dann gleichzeitig sagen, dass mir durch den Kopf ging, dass die Jungs in der Berufsschule nicht so gläubig waren, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich redete mir nur ein, dass der Plan Gottes für mich so eine christliche Ehe sein würde und ich wollte die Kinder kriegen. Ja, und ich dachte, dass ich das dann in dieser Gegend, also in dieser Metzgerschule finde, Entschuldigung. Gleichzeitig möchte ich da in diesem Kontext etwas Wichtiges hinzufügen. Ich war da ziemlich sicher oder habe darauf hingelebt, dass ich dann eine christliche Ehe gründen möchte. Und ich hatte auch sehr christliches Verständnis von Ehe und Familie. Und das heißt ganz konkret in meinem Leben, so ein Geschlechtsverkehr vor der Ehe kam für mich nicht in Frage. Ich hätte nur jemanden geheiratet, der sich auch darauf eingelassen hätte. Ich war auf der einen Seite so erzogen worden, auf der anderen Seite haben wir auch diese Auffassung von Ehe und Familie in der Jugendgruppe vertreten. Wir sahen das als einen Wert. So habe ich eben diesen zukünftigen Mann zuerst mal unter den Metzgern gesucht. Ich habe dann auch einen Mann, also einen Partner, einen Freund gefunden. Allerdings war er kein Metzger. Ich hatte vorher schon auch verschiedene Freunde gehabt, kürzer und länger, wie das so in der Jugendzeit ist. Aber den letzten, den ich kennengelernt habe, den habe ich übrigens auch auf einer Pilgerfahrt kennengelernt. Da habe ich mir gedacht, der ist es. Und ich weiß, dass ich dann zu meiner Mutter sogar gesagt habe, ich war total verliebt und sagte, das ist derjenige, den ich suche jetzt. Entweder heirate ich diesen oder keinen. Also ich war mir ziemlich sicher, dass ich jetzt den Mann meiner Zukunft kennengelernt habe. Ja, und ich habe mir gedacht, das ist sicher auch derjenige, den Gott von mir möchte. Weil es war mir schon wichtig, dass ich den Plan Gottes für mein Leben finde. Ich war damals 18 Jahre alt und vielleicht aus der heutigen Sicht könnte man sagen, ja, ich war sehr jung. Aber vor 20 Jahren in Polen war das nur so, dass man in diesem Alter geheiratet hat. Meine Freundin war mit 18 Jahren schon verheiratet und ich hatte noch keinen Freund. Es war schon spät fast, ne, müsste man sagen. Aber dann habe ich eben diesen letzten Freund kennengelernt und ich dachte, das ist wirklich derjenige, der mir Gott jetzt geschickt hat. Wir hatten auch mehr als ein Jahr die Freundschaft gehabt. Er hat mich dann zu Hause besucht. Und es ist eigentlich alles schon so gelaufen, dass ich schon auch gespürt habe und spüren konnte, dass diese Freundschaft mit der Ehe endet. Also das heißt, dass der letzte Schritt dann die Ehe ist. Und das war mir auch klar, dass die Freundschaft auch, dass die Ehe dann eine natürliche Folge wäre von dieser Freundschaft. Er hat mich geliebt und ich meinte auch, ihn zu lieben. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich hin und wieder ein komisches Gefühl der Unsicherheit hatte, vor allem an Abenden, als er dann nach Hause gefahren ist und ich dann alleine blieb. Da überkam mich manchmal die Frage, ist das jetzt sicher der Plan Gottes für dich? Ich habe dann versucht, natürlich die Frage zu unterdrücken. Und ich habe mich eingeredet, aber natürlich, das ist doch dieser Mann für dich. Und das ist sicher der Plan Gottes für dich. Ich würde dann sicher keinen besseren finden. Und so habe ich mir eingeredet halt. Und der Mann hat auch mein Verständnis von Ehe und Familie geteilt. So gesehen, das war auch noch so ein Argument, der für ihn gesprochen hat. Und das war so bis zu diesem Moment, bis er mir gesagt hat, er möchte heiraten. Ja, ich habe wirklich so einen Heiratsantrag bekommen. Er hat das im Dezember zu Weihnachten noch gesagt, dass er heiraten möchte. Und da überkam mich so noch einmal so eine Unruhe und Unsicherheit mit aller Deutlichkeit. Und ich dachte, ich kann jetzt gar nicht mit Ja antworten, diese Frage beantworten, diesen Antrag. Ich habe damals meinem Ex-Freund sozusagen eine Menge an Gründen aufgezählt, warum es überhaupt nicht geht, dass wir heiraten. Ich sagte, ich muss noch mein Abitur nachmachen. Inzwischen habe ich eine aufbauende Fernschule für Berufstätige besucht. Ich war dann damals noch in der Jugendgruppe tätig und habe die Gruppe geleitet. Die wollte ich auch nicht aufgeben. Ich sagte, ich kann ja gar nicht heiraten. Ich muss noch meine Jugendgruppe leiten. Also so aus meiner Sicht damals haben alle Argumente dafür gesprochen, dass ich gar nicht heiraten kann, noch nicht heiraten kann. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass der allerwichtigste Argument und der Grund, warum ich nicht zusagen konnte für diesen Eheantrag, das war, weil es mir einfach nicht klar war, was Gott von mir möchte. Und diese Unsicherheit habe ich dann gespürt. Ich habe dann 3 Monate lang noch gerungen, habe ihm gesagt, ich weiß nicht, ich möchte noch warten. Und dann hat er dann wieder gesagt, dass er noch bereit ist zu warten. Aber diese Unsicherheit, dass ich einfach nicht weiß, ob Gott das von mir will. Und auf der anderen Seite zu heiraten, war das schon für mich ein entscheidender Schritt, ein Schritt, eine Entscheidung fürs Leben. Da habe ich mir gedacht, nein, das kannst du gar nicht machen, du bist zu unsicher. Und ich wollte dann diese Freundschaft beenden. Zuerst mal wollte er warten, aber später habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Ich denke, am besten wird sein, wenn wir uns einfach für eine bestimmte Zeit trennen, weil ich muss noch einiges in meinem Leben klären. Ich weiß nicht, was ich will von meinem Leben. Ich weiß nicht, was Gott von meinem Leben möchte. Ich muss dann noch einiges klären. Er hat das nicht so ganz verstehen können, war auch beleidigt. Jetzt im Nachhinein verstehe ich das auch, ne? Aber er war einfach beleidigt. Doch ich konnte einfach nicht in diesem Moment der voller Unsicherheit einfach Ja zu sagen und heiraten. Deshalb habe ich gespürt, dass die einzig vertretbare Lösung ist, einfach die Freundschaft zumindest vorläufig zu beenden. Und so war es eben auch. So war es eben auch. Mit der Freundschaft dann nach mehr als einem Jahr Schluss.
Für alle, die später hinzugekommen sind, hier bei Radio Horeb und Radio Maria hören Sie die Berufungsgeschichte von Schwester Jolanta Golkowska aus Steil.
Genau. Ich habe jetzt gerade damit aufgehört vor der Pause, dass ich die Freundschaft, die letzte Freundschaft mit meinem letzten Freund, der dann mein Ehemann hätte werden sollen, die Freundschaft habe ich dann beendet. Und die Zeit, nachdem ich mich von meinem Freund getrennt habe, das war für mich eine sehr schwierige Zeit. Denn niemand von meiner Umgebung hat diese Entscheidung nachvollziehen können, was mir natürlich auch klar ist, weil es kein richtiger Grund gab, die Freundschaft zu beenden. Und vor allem meine Eltern, ja, sie hatten natürlich auch schon Zukunftspläne und Zukunftsvorstellungen für sich und für mich gehabt. Und die haben das nicht verstanden, warum ich so aus dem Nichts einfach die Freundschaft beendet hatte. Und vor allem meine Mutter, die hat gesagt, Ma, ein zweites Mal wirst du einen solchen Mann nie kriegen. Noch schlimmer hat sie gesagt, du kriegst dann wahrscheinlich einen, der dich täglich schlagen wird. Dann wirst du sehen, ne, dass du eigentlich sehr falsch gehandelt hast. Zum Schluss habe ich mich selbst nicht mehr verstanden und war total zerrissen und durcheinander hin und her gerissen. Jetzt sage ich, das war wirklich eine Jugendkrise, eine echte Krise. Ich dachte, die ganze Welt versteht mich nicht und ich verstehe mich selbst auch nicht. Ich wusste nur, ich kann nicht heiraten. Ja, und Gott sei Dank war ich dann damals noch in der Jugendgruppe tätig und da war auch ein Jugendkaplan. Er war für mich ein großes Vorbild, zum einen im Glaubensleben, aber auch sehr menschlich hatte ich Vertrauen zu diesem Menschen. Und ich kam dann auf den Gedanken, dass ich auch mit ihm vielleicht darüber sprechen kann. Und dann bin ich zu ihm mal gegangen und habe mein ganzes Herz ausgeschüttet. Und ich habe mich dann mit ihm öfters getroffen in einem Gespräch. Heute würde ich sagen, das war eine geistliche Begleitung. Damals kannte ich diesen Begriff überhaupt nicht. Aber während eines Gesprächs hat mir damals der Priester gesagt, Jolanta, auch wenn niemand dich versteht, Gott versteht dich und liebt dich, egal welche Entscheidung du triffst, ob das eine richtige oder eine falsche Entscheidung ist, das spielt für Gott keine Rolle. Er liebt dich. Glaubst du das? Kannst du das glauben? Und gerade so in dieser Krise war für mich dieser Satz sehr befreiend, dass es doch jemanden gibt, der mich liebt. Und noch etwas Wichtiges, dieser Priester hat auch dann mit mir und für mich gebetet, so mit eigenen Worten, so, Herr, ich danke dir für Jolanta, für ihr Leben, dass du sie ihr Leben geplant hast, gewollt hast und so weiter. Und da habe ich noch einmal so tief gespürt, dass Gott mich wirklich liebt, dass jemand überhaupt dankt für mein Leben. Ja, jetzt im Nachhinein glaube ich, dass die damalige Zeit eine Wende in meinem Leben war. Und in jener Krise habe ich begonnen, dann auch eine sehr persönliche, lebendige Beziehung zu Jesus aufzubauen. Das heißt ganz konkret im Klartext, ich habe begonnen zu beten. Das hört sich jetzt vielleicht eigenartig an, aber ich habe zwar Abendgebet verrichtet vorher, ich bin sonntags zur Kirche gegangen, ich war in der Jugendgruppe, habe Bibel gelesen und so weiter. Aber ich habe nicht wirklich die lebendige persönliche Beziehung zu Jesus gehabt. Die ist dann entstanden aus den Gesprächen mit dem Priester, aus den Gebeten, aus der Liebeserfahrung Gottes, würde ich sagen, die ich so durch den Priester spürbar erlebt habe. Und dann habe ich durch dieses persönliche Gebet andere Dimensionen entdeckt, wie man mit Jesus auch kommunizieren kann. Und dann habe ich auch selbst angefangen, ebenso zu beten. Und ich muss sagen, ganz langsam, nach und nach, kehrte wieder der Friede ein in mein Herz. Ich habe dann wirklich gespürt, dass Jesus mich liebt. Es war nicht nur so ein Satz, den man weiß, sondern ich habe wirklich gespürt, dass er mich liebt, dass er mich nimmt, einfach so, wie ich bin. Und das war, muss ich sagen, ein anderes Geliebtsein als das Geliebtsein von meinem damaligen Freund. Auch jetzt staune ich, weil ich muss sagen, ich konnte damals stundenlang beten und es war für mich überhaupt nicht so lange, ganz im Gegenteil. Das Gebet hat mir auch Freude gemacht. Ich nenne in dieser Zeit schon auch eine zweite Bekehrung, muss ich sagen. Diese Zeit war dann auch entscheidend für mein weiteres Leben, weil ich habe dann im Gebet angefangen, wieder neu Gott zu fragen, ja, und was jetzt? Was ist jetzt dein Wille? Was soll ich tun? Was möchtest du, dass ich tue? Und das war dann wieder neu ernst, wie damals, als ich 14 Jahre alt war. Und das war natürlich, ich spreche das jetzt so ganz schnell, aber das war wirklich eine Zeit des Ringens, des Fragens, im Gebet immer wieder, stundenlang. Und ich muss sagen, dass die Berufung zum Ordensleben hat sich letztendlich im Gebet geklärt. Vielleicht so ein besonderer Gedanke, der mir dann im Gebet zur Erfahrung war, entstanden ist. Ich habe einmal so in der Stille Gott gefragt, was möchtest du? Und zum ersten Mal habe ich mich getraut, überhaupt den Gedanken in mir zuzulassen, vielleicht soll ich ins Kloster gehen. Und ich habe in diesem Moment so einen inneren Frieden gespürt. Ich kann das jetzt gar nicht so beschreiben. Den Frieden konnte ich mich nicht selbst so herbeiführen, herbeirufen. Auf der einen Seite war ich ziemlich erschrocken, aber auf der anderen Seite war das so prägend, dass ich immer über diesen Moment spreche, wenn ich über meine Berufung spreche. Ich denke, das war sehr wesentlich. Dieser Friede, der mich, also über mich gekommen ist, als ich den Gedanken auf mich zugelassen habe, ins Kloster zu gehen. Das hat sich dann mehrmals wiederholt, noch einmal und noch einmal. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, es stimmt irgendwie doch, dass Gott im Gebet spricht, dass diese Fragen nicht ohne Antwort bleiben und dass es vielleicht doch Ordensleben sein sollte. Also mir schien das nicht mehr so unmöglich, ne? Sondern vielleicht doch ist das auch mein Weg. Wenn der Friede da ist, gilt es auch, das ein bisschen näher anzuschauen. Doch muss ich gleichzeitig sagen, dass auch unzählige Zweifel und Fragen entstanden, ne? So gleichzeitig wurde ich hin und her gerissen. Zum Beispiel, ich bin die einzige Tochter meiner Eltern. Da dachte ich mir, wie soll ich denn das sagen meinen Eltern, dass ich ins Kloster gehe? Das ist unmöglich. Die würden das nie verkraften und ich würde das nie schaffen, ihnen einfach so eine Mitteilung zu machen. Das andere dachte ich mir, ach, ich bin wahrscheinlich überhaupt nicht geeignet für ein Ordensleben. Und das ist wahrscheinlich auch so unbewusst, habe ich das auch gewollt. Das hätte dann alle meine Probleme gelöst, wenn mir jemand gesagt hatte, Jolanta, du passt gar nicht ins Kloster. Und mit diesem Hintergedanken habe ich dann auch den Priester, dem ich immer so alles anvertraut habe, den habe ich gefragt, ob er denn meinen würde, ich wäre geeignet für ein Ordensleben. Und er hat mir gesagt, du kannst natürlich probieren, es würde sich zeigen. Ja, und dann blieb mir nichts anderes übrig, sondern bei diesem Gedanken zu verweilen, zu bleiben. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich meinen Eltern gar nichts gesagt habe darüber, was meine Pläne waren oder in welche Richtung die Gedanken dann gegangen sind. Und einmal bin ich dann zu Fuß gegangen zu unserem polnischen Wallfahrtsort nach Częstochowa. Das machen übrigens viele Jugendliche. Das ist eine sehr große Jugendbewegung. Und damals, ich glaube, das war 1991, das war dann einer der ersten Weltjugendtage. Damals war noch Papst Johannes Paul II. Er ist zu diesem Weltjugendtag gekommen. Und eigentlich habe ich nicht viel in Erinnerung von diesem Jugendtag. Ich war natürlich müde und so weiter. Doch einen Satz ist mir geblieben. Papst Johannes Paul II. Hat damals in Częstochowa zu den Jugendlichen gesagt, liebe Jugendliche, nur Jesus kann euer Herz erfüllen. Und in diesem Moment hat mich der Satz wieder so gepackt und nicht losgelassen, dass ich wiederum bei dem Gedanken blieb, was soll das jetzt für mich bedeuten? Nur Jesus kann mein Herz erfüllen. Und dann wieder kam der Gedanke, vielleicht in der ganz radikalen Form als Ordensschwester. Und so mehr und mehr und schrittweise durch verschiedene eben Aussagen, wie die vom Johannes Paul II., aber auch vor allem im Gebet, habe ich dann gespürt, dass das Ordensleben schon eine reale Möglichkeit auch für mich sein könnte. Aber dann hatte ich sofort ein weiteres Problem. Ach, aber es gibt so viele Ordensgemeinschaften, dass man ja gar nicht wissen kann, zu welchem Orden, in welche Kloster ich denn gehen könnte. Und dann wieder habe ich angefangen zu grübeln, zu fragen, zu ringen. Und alles hat sich das so im Gebet abgespielt. Und dann letztendlich haben sich in mir so zwei Grundkriterien herauskristallisiert. Die waren dann entscheidend, warum ich bei den Steyler Missionsschwestern gelandet bin. Das eine, das war die Erfahrung von Gott geliebt zu sein und bedingungslos angenommen zu sein, die ich damals in der Jugendkrise sozusagen erfahren habe. Die Erfahrung war für mich so wichtig, dass ich dann das Gefühl hatte, diese Botschaft, dass Gott mich liebt, und zwar immer, egal was ich mache, diese Botschaft darf ich gar nicht für mich behalten. Es war mir wichtig, diese Botschaft auf irgendwelche Art und Weise auch den Menschen bringen zu können. Das nenne ich heute einfach der Aspekt der Verkündigung. Das war für mich wichtig. Und deshalb, die Missionarinnen erfüllen natürlich sehr deutlich diesen Aspekt, dieses Kriterium. Mission ist einfach auch, Jesus Christus zu verkünden. Und das zweite Kriterium war für mich sehr wichtig. Und da muss ich sagen, ich habe auch zuerst mal bei dem Priester, dem ich immer alles anvertraut habe, erfahren. Und das hat mich auch fasziniert, wie er zum Heiligen Geist gebetet hat. Und dann habe ich erfahren, dass der Heilige Geist in meinem Leben auch wirkt. Ich habe versucht, natürlich auch zum Heiligen Geist zu beten, so mit eigenen Worten. Und dann habe ich auch das, was in meinem Leben geschehen ist, habe ich dem Heiligen Geist zugeschrieben. Zum Beispiel, dass ich es geschafft habe, die Beziehung zu meinem Freund noch rechtzeitig sozusagen im letzten Moment zu beenden. Oder das Durchhalten in der schweren Zeit, nachdem ich die Freundschaft mit dem Ex-Freund beendet hatte. Ebenso so zum Glauben zu stehen. Das habe ich alles als Wirkung des Heiligen Geistes gesehen. Und deshalb habe ich mir gedacht, wenn ich dann schon ins Kloster gehe, dann muss diese Ordensgemeinschaft irgendwie mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Er war mir einfach wichtig im Leben. Und wie Sie schon auch zu Beginn dieser Sendung gesagt haben, wir heißen Dienerinnen des Heiligen Geistes. Also da erfüllen wir auch eindeutig dieses Kriterium. Wir sind zwar in Deutschland unter dem Namen Steyler Missionsschwestern bekannt, aber unser offizieller Name ist Dienerinnen des Heiligen Geistes. Diese zwei Kriterien erfüllt meine Ordensgemeinschaft. Aber wie ich dazu kam, dass ich diese Ordensgemeinschaft gefunden habe, das ist auch so eigenartig, würde ich fast sagen. Ich bin dann ein Jahr später, nach dem Weltjugendtag 92, auch noch einmal nach Częstochowa gegangen, zu Fuß. Und dort gibt es so ein Zentrum für Berufungen, eine Infostelle. Da gibt es alle möglichen Flyer, Alben über alle möglichen Ordensgemeinschaften. Sie stellen sich da einfach vor. Und ich habe mir gedacht, da geh mal einfach hin und suche dir in den unter allen Ordensgemeinschaften eine, die diese zwei Kriterien erfüllt. Und ich habe dann eben diese Steyler Missionsschwestern gefunden. Die Steyler Missionsschwestern in Polen, sie leben in Ratibor, auf Polnisch Racibusz. Das ist in Schlesien. Ich selber bin auch aus Schlesien, 80 Kilometer von meinem Heimatort. Deshalb habe ich mir gedacht, da muss man einfach mal hin und schauen, was das für eine Ordensgemeinschaft ist. Meine Eltern haben immer noch nicht gewusst, was ich da jetzt plane. Ich war inzwischen 21 Jahre alt. Zu diesem befreundeten Priester habe ich dann einmal gesagt, ich fahre einfach für ein Wochenende ins Kloster nach Ratibor, zu den Steyler Missionsschwestern in Polen. Ich schaue mir an, wie die dort leben, was sie dort tun, die Schwestern. Aber meine Mutter weiß noch gar nichts. Und ich habe so mit dem Priester ausgemacht, wenn ich am Montagabend bei der Abendmesse nicht dabei bin, das heißt, irgendetwas ist unterwegs passiert, ein Unfall oder was auch immer, dann soll er das nach dem Wochenende meiner Mutter sagen, wo ich bin und welche Pläne ich hatte. Das klingt jetzt so fast verrückt, aber ich wusste einfach nicht, wie ich das meinen Eltern sagen soll. Ich fahre mal ins Kloster zu schauen, ich möchte mir anschauen, wie die Schwestern dort leben. Deswegen so habe ich das ja immer noch darüber geschwiegen bei meinen Eltern. Und als ich dann zu den Schwestern gekommen bin, klingt alles so ziemlich verrückt, weil ich bin dann Freitagnachmittag nach meiner Arbeit nach Ratibor gefahren, habe einfach geschellt an der Klosterpforte und habe gesagt, grüß Gott, guten Tag, ich möchte eintreten ins Kloster, was muss ich denn erledigen? Da hat mich die Schwester an der Pforte so mit einem merkwürdigen Blick angeschaut, weil normalerweise nimmt man vorher, vor 20 Jahren, hat man doch zuerst mal brieflichen Kontakt aufgenommen mit den Schwestern oder man hat sie besucht oder irgendwelche Besinnungstage gemacht für junge Menschen. Das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe einfach nur gestellt, habe gesagt, ich möchte eintreten, was muss ich machen? Ja, also die Schwester hat mich so angeschaut, hat dann eine andere Schwester gerufen, die dann für Interessentinnen zuständig war. Und erst dann habe ich erfahren, dass ich zuerst mal eine Woche im Kloster mitleben soll und so verschiedene Gespräche führen soll und noch die Berufung klären. Da habe ich große Augen gemacht, weil ich einfach nicht die Zeit hatte, jetzt eine Woche mitzuleben. Das war alles nicht möglich. Ich musste Sonntagnachmittag dann wieder nach Hause, weil ich Montag zur Arbeit ging. Und außerdem musste ich bei der Abendmesse dabei sein, damit der Pastor, also der Priester, sieht, dass ich wieder zu Hause bin. Das habe ich dann den Schwestern gesagt, dass es nicht möglich ist und so weiter. Dann haben die Schwestern wieder einen Kompromiss geschlossen und ich durfte dann zweimal an einem Wochenende, zu einem Wochenende einfach kommen. Und so habe ich dann auch gemacht. Das erste Wochenende war ich schon dann. Und als ich dann geblieben bin, habe ich echt gebetet. Also das war so ein inniges Gebet. Ich sagte, Gott, ich bitte dich, gib mir irgendein Zeichen, dass mir hier etwas nicht gefällt oder sonst ein Zeichen, dass das versprechen wird, dass ich hier einfach nicht eintreten soll. Ich will im Grunde nicht. Aber wie wahrscheinlich die Zuhörer ahnen können, ich habe kein kleinstes Zeichen wahrgenommen, dass die Steiler Missionsschwestern nicht mein Weg sein soll. Mehr noch, als ich dann die Pforte durchschritten hatte und so in der großen Eingangshalle stand und dann wartete ich auf die zuständige Schwester, da spürte ich eigenartigerweise wieder dasselbe Gefühl wie damals, als ich zum ersten Mal den Gedanken in mir zugelassen habe, ins Kloster zu gehen. Dieses Gefühl war natürlich eine große Überraschung. Ich hatte es nicht erwartet und schon gar nicht gewollt. Aber vielleicht auch deswegen habe ich dieses Gefühl so wahrgenommen, das ist wieder da, ne? So nach dem Motto. Und dann bin ich das ganze Wochenende geblieben. Kein Zeichen habe ich so gespürt, dass ich eben nicht eintreten soll. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und nächstes Wochenende sollte ich wiederkommen. Und ich weiß, ich saß noch im Bus und dachte mir, naja, vielleicht nächstes Wochenende kommt irgendein Zeichen, dass ich nicht eintreten soll. Ich hatte immer noch die Hoffnung, dass irgendetwas kommt, woran ich festmachen kann, dass es eben nicht mein Weg ist, dass ich mir das alles eingebildet hatte oder was auch immer. Aber doch, dann beim zweiten Wochenende gab es auch wieder kein Zeichen, dass es nicht mein Weg sein sollte. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht sagt die Schwester, dass ich nicht geeignet bin dafür, dass ich ins Kloster gehen soll, kann. Und auch das hat mir die Schwester nicht gesagt. Bei dem letzten Gespräch sagte sie mir, ich darf eintreten. Oh, da habe ich mir gedacht, dann ist es doch dieser Weg. Und das war August, Spätsommer. Und im September war der Eintrittstag. Ich hatte also gut einen Monat Zeit, um zu Hause alles zu regeln und dann ins Kloster zu gehen. Da das war echt jetzt eine schwierige Zeit, weil die Zeit war sehr kurz. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt muss man das irgendwann letztendlich meinen Eltern sagen. Das war echt schwer. Ich wusste wirklich nicht, wie ich das sagen soll. Aber dann mit Hilfe des Priesters, der hat mir so ein paar gute Tipps gegeben, habe ich an einem schönen Sonntagnachmittag Kaffee gemacht für meine Eltern und Kuchen. Und meine Mama hat gespürt, dass etwas mit ihrer Tochter nicht stimmt, weil ich eigentlich normalerweise am Sonntagnachmittag mit Freunden unterwegs war, mit der Jugendgruppe. Sie fragt mich, gehst du heute nicht zu den Jugendlichen, zu Sonntags, also Nachmittagsandacht in die Kirche und danach war dann wieder Jugendtreffen. Ich sagte, nö, ich möchte heute mit euch einfach Kaffee trinken, mit euch sein. Da hat schon meine Mutter das so ziemlich verdächtigt ausgesehen. Aber sie hat sich natürlich auch gefreut, dass die Tochter endlich mal am Sonntag zu Hause ist. Und meine Mutter erinnert sich immer noch daran und sagt, als ich dann ein paar Schluck ein bisschen Kaffee getrunken habe, dann kam sie mit der Frage oder mit der Mitteilung, ich möchte euch etwas sagen, ich habe beschlossen, ins Kloster zu gehen. Und das war wirklich so. Dann habe ich den Moment einfach so gefunden und habe das wirklich gesagt. Ne? Eigentlich wollte ich euch etwas ganz Wichtiges sagen. Ich habe beschlossen, dass ich ins Kloster gehe. Das war echt sehr, sehr schwer. Mein Bruder, der ist vom Tisch aufgestanden mit Tränen in den Augen. Meine Mutter hat sofort begonnen zu weinen und mein Vater ist in den Garten gegangen. Und dann gleichzeitig habe ich gesagt noch, aber man kann nichts mehr rückgängig machen, weil ich schon in 3 Wochen eintrete. Und da war dann noch einmal der Schock, weil meine Mutter dachte sich, vielleicht habe ich Pläne, in Zukunft ins Kloster zu gehen, in 2 Jahren oder so. Da hätte sie mir das vielleicht noch ausreden können oder ich hätte meine Meinung ändern können. Aber als sie gehört hat, dass ich schon in der Arbeit gekündigt habe und dass schon alles in die Wege geleitet ist und dass ich in 3 Wochen eintrete, das war dann wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Schock für meine Mutter. Meine Mutter hat übrigens dann nicht mehr viel sagen können. Sie hat dann die drei Wochen lang nur mehr geweint. Und ich weiß auch noch einen Moment, ich habe ihr gesagt, mach mir bitte den Schritt noch nicht schwieriger, als es schon jetzt ist. Für mich war echt schwer, den Schritt zu machen, einfach die Familie zu verlassen, die Freunde zu verlassen und einfach so ins Kloster zu gehen. Und gleichzeitig spürte ich, ich muss es tun. Ich musste tun, weil Gott es von mir will. Das war so schwer und gleichzeitig ich spürte, ich muss es tun. Ja, und der Abschied war dann natürlich sehr, sehr schwer. Ich habe eigentlich nur meinen Eltern gesagt, meine Eltern und mein Bruder, sonst hat keiner in der Familie gewusst, dass ich ins Kloster gehe. Und von der Jugendgruppe habe ich mich gar nicht verabschiedet. Ich habe nur einen Brief hinterlassen, dass ich eben ins Kloster gehe. Und diesen Brief hat dann der Jugendkaplan vorgelesen, als ich schon im Kloster war. Irgendwie war mir der Abschied sehr, sehr schwer, weil ich dann auch wusste, ich komme ein Jahr nicht mehr nach Hause. Und wenn ich dann nach einem Jahr komme, ich bin zwar mit den Jugendlichen weiter befreundet, aber ich gehöre nicht mehr auf diese Weise zu ihnen. Ich habe schon gespürt, das ist schon ein Schnitt im Leben. Und deswegen war auch der Abschied sehr schwer, sowohl von meinen Eltern, von meinem Bruder, als auch von von der Jugendgruppe. Ja, ich habe dann den Sprung gewagt und bin dann eingetreten bei den Steirer Missionsschwestern.
Das ist ein polnisches Berufungslied und um eine Berufungsgeschichte geht es heute auch von Schwester Jolanta von den Steirer Missionarinnen.
Genau, ich bin jetzt dabei stehen geblieben, dass ich nach dem ganzen Hin und Her und Fragen und Suchen und Ringen dann letztendlich den Sprung gewagt habe und bin eingetreten bei den Steirer Missionsschwestern in Polen. Und dann hat begonnen die ganze Ausbildung. Insgesamt dauert die Ausbildung bei uns im Kloster 9 Jahre. Das erste Jahr, das ist Postulat. Man lebt eigentlich noch ganz frei. Man lebt das Ordensleben schon in der Gemeinschaft, aber man ist ganz frei. Man kann im Grunde, wenn man sich entscheiden würde, dass das nicht mein Lebensweg ist, man könnte jeden Tag einfach austreten. Danach begann dann das Noviziat, das sind 2 Jahre. Man ist auch noch ganz frei, aber man versucht doch schon mehr, das Ordensleben zu leben nach den Gelübden, die Konstitutionen kennenlernen, ein bisschen Ordensgeschichte, Unterricht, was sind Ordensgelübde, wie man das lebt und so weiter und so fort. Also 1 Jahr Postulat, 2 Jahre Noviziat. Und in diesem Zeit, wir waren 13 junge Frauen, die sich in Polen entschieden haben, bei den Steiler Missionarinnen einzutreten. Und dann nach dem Noviziat, das sind dann insgesamt 3 Jahre, wenn man entscheidet, dass man die Gelübde ablegen möchte, dass das mein Weg ist, dann legen wir die zeitlichen Gelübde zuerst mal für 1 Jahr, Armut, Keuschheit und Gehorsam. Und nach 1 Jahr, wenn wir uns dann entscheiden, weiter mit der Ordensgemeinschaft zu leben, dann legen wir wiederum diese Gelübde, Armut, Keuschheit und Gehorsam für 1 Jahr. Und das dauert 6 Jahre lang. Jedes Jahr für 1 Jahr legen wir die Gelübde. Da leben wir schon wie Schwestern, wir sind schon Schwestern, aber doch immerhin für 1 Jahr gebunden, jeweils für 1 Jahr. Und erst nach den 6 Jahren, das nennen wir Juniorat, also 1 Jahr Postulat, 2 Jahre Noviziat und 6 Jahre Juniorat, das sind dann insgesamt 9 Jahre. Nach dieser Zeit legen wir die ewigen Gelübde ab. Und das war bei mir auch so. Ich habe dann nach 9 Jahren die ewigen Gelübde abgelegt. Und bei der Ablegung der ewigen Gelübde bekommt man bei uns in der Ordensgemeinschaft die Missionsbestimmung. Und auch ich habe eine Missionsbestimmung bekommen. Wir schreiben übrigens 3 Wünsche an die Generalleitung, wo wir in Zukunft arbeiten möchten. Übrigens, ins Ausland zu gehen, sozusagen in die Mission, das ist auch eine Voraussetzung, um ins Kloster bei uns aufgenommen zu werden. Ich habe dann 3 Vorschläge für mich gehabt. Und das war Botswana, Russland und Rumänien. Und die erste Missionsbestimmung war tatsächlich für Rumänien, aber ich sollte noch vorher in Österreich Theologie studieren. Und das war so. Ich war dann 2002, habe ich die ewigen Gelübde abgelegt und habe in Österreich Theologie studiert. Es war eine wunderschöne Zeit. Und die ganze Zeit war ich sicher, dass ich nach meinem Studium nach Rumänien gehe. So war meine Missionsbestimmung. Aber interessanterweise, ich lache immer und schmunzele und sage, der Gotteswille hat sich dann auch verändert inzwischen. Denn so ganz kurz vor der Abschlussprüfung hat die Generalleitung mich noch einmal dann gefragt, ob ich bereit wäre, auf die Missionsbestimmung nach Rumänien zu verzichten, weil man hat gebraucht, eine Schwester, die schon Deutsch spricht, die auch entsprechende Ausbildung hat in Steyl. Steyl ist zwar in den Niederlanden, aber wir sprechen hier Deutsch. Wir machen Seelsorge für deutsche Menschen und wir gehören auch zu der deutschen Provinz. Also intern in der Ordensgemeinschaft gehören wir zu der deutschen Verwaltungseinheit, sage ich das mal so. Ja, und für mich war dann auch klar, wenn ich einen wichtigen Grund gehabt hätte, um abzusagen, aus Gesundheitsgründen oder was auch immer, hätte ich vielleicht absagen können. Aber auf der anderen Seite war mir klar, ich habe das Gelübde des Gehorsams abgelegt und wenn ich keinen wichtigen Grund habe, jetzt abzusagen, das heißt für mich einfach zuzusagen. Und ich habe ja natürlich zugesagt und so bin ich in Steyl gelandet. Und ehrlich gesagt, ich hatte schon auch größere Entscheidungen in meinem Leben zu treffen gehabt, wie eben diese zwischen Rumänien und Steyl. Aber ich muss sagen, es ist schon auch ein Segen darin, wenn man im Gehorsam sich sozusagen dem Willen Gottes fügt. Ich habe das als Segen empfunden und ich habe nie bereut, dass ich zugesagt habe und auf die erste Missionsbestimmung sozusagen verzichtet habe und dann bin ich nach Steyl gekommen. Das habe ich nie bereut. Die Zeit ist bald um. Ich mache jetzt so einen großen Sprung in meiner Berufungsgeschichte. Was ist mir wichtig und vielleicht was ich jetzt so entdecke, die Berufungsgeschichte endet nicht mit dem Eintritt ins Kloster und sie endet auch nicht einmal bei dem Ablegen der ewigen Gelübde. Ich spüre, dass es die Berufungsgeschichte, das ist so eine Geschichte Gottes mit dem Menschen und die dauert immer noch. Und jetzt kommen andere Situationen auf mich, die auch so Herausforderungen sind zum Teil. Zum Beispiel mittlerweile ist meine Mutter pflegebedürftig, mein Bruder hat eine Krebsoperation hinter sich. Mein Vater ist alt und muss auch beide Eltern, also meine Mutter und meinen Bruder, für die beiden sorgen. Da bleiben Fragen oder es kommen Fragen, wie lange schafft er das? Es gehen ihm oft auch die Kräfte aus. Und ich muss sagen, auch da ist es für mich immer wieder neu, die Suche nach dem Willen Gottes. Was heißt das jetzt für mich? Wann soll ich vielleicht nach Hause für eine Zeit gehen und dort helfen, aushelfen? Das ist bei uns im Orden Gott sei Dank möglich, für eine längere Zeit nach Hause zu gehen. Auch da suche ich nach dem Willen Gottes, ob und wann und für wie lange. Ich spüre einfach, dass Gott weiterhin möchte, dass das Vertrauen auf ihn und in ihn immer tiefer wird. Und deswegen sehe ich ganz deutlich, dass die Berufungsgeschichte weitergeht. Und weiß ich nicht, weil jetzt schaue ich auf die Uhr, die geht bald wieder, es bald wird 3 Uhr und die Sendung endet auch. Vielleicht nur ein Wort, gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo ich schon jetzt 20 Jahre im Kloster bin, da kommen wiederum die Fragen, ist das jetzt alles und so weiter? Du hast dein Studium beendet, du hast deine ewigen Gelübde, du hast dein Land, du bist im Land deiner Missionsbestimmung, du hast eine tolle Arbeit. Und ich merke jetzt immer neu, dass es die Treue im Alltag sehr wichtig wird. Ich denke, das ist das, was ich jetzt so nach 20 Jahren so in meinem Leben entdecke. Ich kann nicht einmal sagen, wieder neu entdecke, aber ich entdecke als etwas sehr Wichtiges. Und letztendlich habe ich echt das Gefühl, immer wenn ich meine Berufungsgeschichte erzähle, das ist eine Glaubensentscheidung. Und diese Entscheidung, im Kloster zu leben, hat nur Sinn, wenn und weil es Gott gibt. Sonst könnte ich mir das nicht erklären, einfach die ganze Geschichte. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch etwas sagen soll.
Vielen Dank. Vielen Dank, Schwester Jolanta, für Ihr Zeugnis, dass Sie heute diese persönliche Geschichte uns auch erzählt haben. Danke Ihnen dafür.
Gerne.
Bevor wir das Gebet um geistliche Berufe gemeinsam beten, noch ein Hinweis an alle Zuhörer, die gerne die Berufungsgeschichte von Schwester Jolanta noch einmal hören wollen. Sie können bei Radio Horeb eine CD bestellen unter der 08323 96 75 120 oder Sie gehen auf unsere Homepage. Sie finden uns im Internet unter www.horeb.org. Dieser Service ist für Sie kostenlos. Wir freuen uns natürlich aber, wenn Sie uns auf irgendeine Weise dafür mit unterstützen. Schwester Jolanta, beten wir zum Ende das Gebet um geistliche Berufe von Papst Johannes Paul II. Im Jahr 2003 hat er das geschrieben. Das wollen wir ans Ende unserer Sendung setzen.
Genau, und ich freue mich, dass ich dieses Gebet vom Papst Johannes Paul II. Gemeinsam beten kann, weil er hatte natürlich eine wichtige Rolle auf meinem Lebensweg gespielt. Ja. An dich, Herr, wenden wir uns voll Vertrauen, Sohn Gottes, vom Vater zu den Menschen aller Zeiten und in allen Enden der Erde ausgesandt. Dich rufen wir an, auf die Fürsprache Mariens, deiner und unserer Mutter. Lasse es in der Kirche niemals an Berufungen fehlen, besonders an jenen der vollkommenen Hingabe an dein Reich.
Jesus, einziger Retter des Menschen, wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern, die ihr Ja gesprochen haben zu deinem Ruf, zum Priestertum, zum gottgeweihten Leben und zur Mission. bewirke, dass ihr Sein sich Tag um Tag erneuere und gelebtes Evangelium werde.
Barmherziger und heiliger Herr, sende stets neu Arbeiter aus für die Ernte deines Reiches. Hilf denen, die du rufst, dir in dieser unserer Zeit nachzufolgen.
Lasse sie, die dein Antlitz betrachten, mit Freude jener großartigen Sendung entsprechen, die du ihnen zum Wohl deines Volkes und aller Menschen anvertraust. Du, unser Gott, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Danke, Schwester Jolanta, und Gottes Segen für Ihren weiteren Weg.
Danke Ihnen. Es war mir eine große Freude, dass ich über den Gottesweg mit mir sprechen konnte. Er hat sehr, sehr, sehr viel Geduld mit mir.
Danke. Alles Gute. Auf Wiederhören.
Danke, Wiederhören.
Danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Viel Freude mit Ihrem persönlichen Weg mit Gott. Das wünscht Ihnen Marion Kohl.